haben uns schon viermal Gedanken gemacht über unser Leitbild, über unser Gemeindeleitbild. Und sicher haben wir gemerkt, ich suche irgendwo meinen Präsenter. Ohne den geht es nicht. Habe ich den irgendwo hingelegt? Ja, da. Ich habe ihn. Gut. Das ist mein Fehler. He? Und sicher haben wir gemerkt, das ist nicht alles neu. Das ist nicht alles neu, was da kommt in diesen Predigten. Das ist auch nicht alles neu, was in dem Leitbild steht. Im Gegenteil. Wenn alles neu wäre, was wir euch hier erzählen in dieser Leitbildserie, dann wäre das sehr, sehr bedenklich. Weil eigentlich bringt ein Leitbild nur konzentriert und knapp da auf den Punkt, was eigentlich schon da sein sollte. Ich habe immer wieder gesagt in dieser Gottesdienstserie, unser Leitbild als Gemeinde ist eigentlich im Neuen Testament drin. Das Neue Testament gibt uns vor, wie wir sollen sie als Gemeinde, was für Werte das sollen gelten unter uns, was unser Auftrag ist und so weiter. Aber das Neue Testament ist dick und man verliert sich manchmal da drin. Und darum kann ein Leitbild helfen, wenn man die wichtigsten Gedanken wie nochmal konzentriert einfach zusammenfasst. Man sieht im ersten Bereich vom Leitbild, wo es um unsere Beziehung nach oben geht, dass wir gesagt haben, wir wollen wirklich in unserer Gottesbeziehung offen sein. Echt, authentisch. Wir haben dem gesagt, echt und authentisch und transparent mit Jesus unterwegs sein. Ganzheitlich und authentisch mit Jesus unterwegs sein. Wir haben in der zweiten Predigt gesehen, dass wir auf die Herausforderung, die Gott in unser Leben hineinlegt, nämlich, dass wir wachsen sollen, dass wir reifen sollen, dass wir nicht so bleiben sollen, wie wir sind, sondern dass wir uns verändern sollen. Das biblische Wort dafür wäre das Wort Heiligung. Dass wir auf das eingehen wollen. Weil dort, wo wir eingehen auf die Veränderungsprozesse, wo Gott in unser Leben hineinlegt, dort können wir wachsen und reifen und aufatmen. Wir haben uns am vergangenen Sonntag Gedanken gemacht über unseren Auftrag, nämlich wie können wir Menschen, die ohne Jesus verloren sind, für Jesus gewinnen. Was heisst das? Wie können wir den evangelistisch-missionarischen Auftrag mit hoher Priorität wahrnehmen? Und was heisst das für jeden Einzelnen? Weil nicht jeder von uns ist gleich. Die einen können gut einladen, die anderen können gut einfach Beziehungen leben, die dritten sind gut im Dienen. Die verkünden das Evangelium, indem sie Menschen gut tun. Wieder andere haben wieder andere Wege, wie sie Menschen zu Jesus hinlieben können. Welcher Stil das dein Stil ist, das kann ich dir nicht sagen, aber find es raus. Find du raus, welches ist dein Stil, wie du Menschen kannst für Jesus gewinnen. Mit Respekt und Sanftmut. Wie kannst du lernen von dem reden, was du glaubst und was Jesus in dein Leben hineingelegt hat. Und heute wollen wir darüber nachdenken, was hat da, wenn wir diesen Auftrag wahrnehmen, was hat da für Auswirkungen auf uns als Gemeinde? Vielleicht findet ihr gerade diesen Punkt ein bisschen nebensächlich, aber das ist er überhaupt nicht. In der Theorie sagen mir die meisten Christen, natürlich wollen wir, dass die Gemeinde wächst. Alle wollen, dass die Gemeinde wächst. Man kann ja fast nicht gegen Gemeindewachstum sein. Irgendwie darf man das fast nicht unter den Evangelikalen. Gemeindewachstum ist wichtig, das hört man immer wieder. Und alle wollen, dass die Gemeinde wächst, aber in der Praxis ist das gar nicht so einfach. Wenn eine Gemeinde wächst, bleibt sie nicht so, wie sie ist, sondern sie verändert sich. Neue Leute kommen dazu. Mit neuen Leuten kommen immer neue Kulturelemente in eine Gemeinde, neue Erwartungen, neue Herausforderungen, einen neuen Stil auch. Neue Leute prägen immer. Das gibt auf einmal neue Beziehungskreise, es gibt einen neuen Umgang, es gibt einen neuen Stil, es gibt einen neuen Geschmack. Es gibt ein neues Geschmäckchen in der Gemeinde, wenn andere Leute kommen. Das ist so. Ihr wisst ja, das ist mir als Kind einmal so aufgefallen. Die Kinder haben alle so die Phase, wo sie merken, jede Familie schmeckt anders. Man hat so den eigenen Familiengeruch, oder? Und am besten schmeckt sowieso immer bei sich selber daheim. Aber das ist auch in einer Gemeinde so. Eine Gemeinde hat wie einen Geruch, einen eigenen Geschmack. Und der setzt sich fest in allen Poren und Ritzen vom Gebäude und auch von uns selber. Und dann kommen auf einmal neue Leute dazu und der Geschmack verändert sich. Und das tut manchmal weh. Wenn man wieder den Eindruck hat, mein Zuhause hat sich verändert. Es ist nicht mehr gleich wie vorher. Jeder, der neue Gemeinde kommt, bringt eine Geschichte mit. Und damit er mit seiner Geschichte und der Gemeinde verschmelzen kann, braucht es Veränderung. Und das ist nicht immer so einfach. Die Gemeinde, die wachsen will, die Gemeinde, die wachsen soll, muss sich aber verändern. Wenn sie sich nicht verändert, dann kann sie nicht wachsen. Und damit die Gemeinde sich verändern kann, Was ist das Wichtigste, damit die Gemeinde sich verändern kann? Wer ist der Wichtigste, damit die Gemeinde sich verändern kann? Nicht der Prediger. Auch nicht der andere Prediger, der krank ist, daheim im Bett glaubt, gell? Ja, wir lassen ihm gute Besserung wünschen. Nicht der Pastor, nicht die Gemeindeleitung, sondern du und ich. Der Einzelne in der Gemeinde, du und ich. Nur wenn du und ich lernen, die Veränderung mitzutragen, nur dann ist Veränderung in der Gemeinde möglich. Darum ist der Punkt im Leitbild extrem wichtig. Wir haben dem gesagt, wachsende Gemeinde, wachsende alltagsrelevante Gemeinde als Chance gesehen und sich bewusst darauf freuen. Das ist das Thema von heute Morgen und ich möchte da gerne eine Anekdote erzählen aus dem Jahr 1829. Damit ihr vielleicht ein bisschen versteht, was auf dem Spiel steht, wenn es um Gemeindewachstum und Gemeindeveränderung geht. 1829 ist die Eisenbahn in den USA etwas relativ Neues gewesen. Man hat das noch nicht so gekannt. Und dementsprechend ist man diesen Maschinen mit sehr gemischten Gefühlen begegnet. Einige haben die Entwicklung begrüßt, sie haben die Chancen gesehen, die das mit sich bringt, den Schienenverkehr. Gerade für den Gütertransport, für den Personentransport natürlich auch. Aber andere haben befürchtet, mit diesen Eisenbahnen, da wird die ganze Nation in einen irreversiblen moralischen Niedergang wird da antreten. Jetzt geht Amerika den Bach ab. Jetzt, wo die Maschinen kommen. Und ein sehr besorgter Bürger hat am 31. Januar 1829 tatsächlich den folgenden Brief an den damaligen Präsident Jackson geschrieben. Hört mal zu, was der Bürger geschrieben hat. Wie Sie sicher wissen, Mr. President, werden die Eisenbahnzüge mit der gewaltigen Geschwindigkeit von 25 km pro Stunde von Maschinen angetrieben. Neben der Gefährdung, die diese Maschinen für Leib und Leben der amerikanischen Bürger darstellen, bahnen sie sich ihren Weg durch die Landschaft, indem sie brüllen und schnauben wie wilde Tiere. Der Viehbestand und die Pferde werden in Aufruhr, Frauen und Kinder in Angst und Schrecken versetzt. Ich bin der festen Überzeugung, dass der Allmächtige nie gewollt hat, dass Menschen sich mit derart halsbrecherischem Tempo fortbewegen. Ja, spürt etwas, oder? Spürt doch etwas von dem, was abgegangen ist in dem besorgten Bürger. Für ihn war diese Bahn etwas Beängstigendes gewesen, etwas, was er nicht verstanden hat. Und er hat auch den Eindruck gehabt, die Veränderung, die von diesen Maschinen kommt, die kann unmöglich Gott gewollt sein. Ist unmöglich von Gott gewollt. Und er hat auch nicht eingesehen, warum sollte ich mein Leben ändern? Für mich stimmt es so, wie es ist. Was soll das neumodische Zeug? Ganz anders ist da dem Mann gegangen, der aus den Bergen von Tennessee gekommen ist, das erste Mal in der grossen Stadt und das erste Mal einen Fahrstuhl gesehen hat. Und er steht vor dem Fahrstuhl und denkt sich, was ist echt das für ein Ding? Dann sieht er, wie die Tür aufgeht und eine ältere Frau mit viel Falten steigt ein in den Fahrstuhl. Die Tür geht zu. Nach einer Weile geht die Tür wieder auf. Eine hübsche junge Blondine kommt raus. Und er sagt zu seinem Sohn, Billy, ruf Mami. Für den Mann waren Fahrstühle neu gewesen. Aber er hat die Chance gesehen, oder? Er hat die Chance gesehen. Und das ist vielleicht ein guter Einstieg. Wisst ihr, wenn es um Gemeinde geht und um Veränderung und Wachstum innerhalb der Gemeinde, ist da letztlich die Gretli-Frage. Sehe ich die Chancen oder sehe ich die Stolpersteine? Wir haben lange darüber nachgedacht, was für ein Symbol das wir nehmen sollen, um diesen Punkt darzustellen. Und wir haben bewusst das Bild von der Rose genommen. Das seht ihr ja, das Männchen mit der Rose, das so an der Rose schmeckt. Eine Rose ist etwas Wunderschönes. Sie gilt als Blume der Liebe. Und wenn eine Frau rote Rosen bekommt, dann ist das eine Liebeserklärung. Aber eine Rose hat immer auch Dornen. Eine Rose hat Dornen. Und die Dornen, die gehören zu dieser Blume. Jetzt würde aber keine Frau sagen, wenn man sie fragt, was hast du zum Valentinstag bekommen, würde sie nicht sagen, ein Strauch Dornen. sondern sie sagt ein Strauß Rosen, oder? Ein Strauß Rosen. Und wenn es um wachsende Gemeinde geht und auf Veränderungen, die damit zusammenhängen, dann ist immer die Frage, auf was schaust du? Schaust du auf die Rosen? Schaust du auf das Wachstum der Gemeinde, auf die Blüte, auf das, was schön ist, was mit der Veränderung vielleicht mit sich kommt? Oder schaust du auf Dornen? Schaust du auf das, was vielleicht dornig und stachelig für dich ist? Der Paulus sagt im 1. Korintherbrief, Kapitel 9, ganz etwas Wichtiges. Er beschreibt ja dort seinen eigenen Dienst und beschreibt im 1. Korintherbrief, Kapitel 9, wie er als gesetzestreuer Jude, wie er so Veränderungsprozesse angegangen ist. Ihr kennt die Verse, ich lese euch vor, 1. Korinther 9, Vers 20 und folgende. Er sagt, ich bin den Juden wie ein Jude geworden, damit ich Juden gewinne. Denen, die unter dem Gesetz sind, bin ich wie einer unter dem Gesetz geworden, obwohl ich selbst nicht unter Gesetz bin, damit ich die, die unter dem Gesetz sind, gewinne. Denen, die ohne Gesetz sind, bin ich einer ohne Gesetz geworden, obwohl ich nicht ohne Gesetz vor Gott bin, sondern unter dem Gesetz Christi. Aber ich bin denen, die ohne Gesetz sind, wie einer geworden ohne Gesetz, damit ich die, die ohne Gesetz sind, gewinne. Den Schwachen bin ich ein Schwacher geworden, damit ich Schwache gewinne. Ich bin allen alles geworden, damit ich auf alle Weise einige errette. Ich tue aber dies alles um des Evangeliums willen, um an ihm Anteil zu bekommen. Wenn ihr einmal überlegt, wie der Paulus prägt war von seiner Prägung her, wo er hergekommen ist, was sein Hintergrund ist als ultrakonservativer, orthodoxer Jude, was hat ihn dazu bewogen, sich dermassen auf Veränderungsprozesse einzulassen, sich immer wieder einzulassen auf Neues, sich wieder einzulassen auf neue Situationen, auf ein neues Umfeld, sich selber auch ein Stück weit zurückzulassen und zu sagen, ich passe mich an, ich verändere mich. Ich glaube, das Erste, was Paulus sehr bewusst war, war, dass er gewusst hat, Jesus will da. Jesus will wachsende, veränderungsbereite, alltagsrelevante Gemeinde. Und ich glaube, das ist das Erste, was wichtig ist, wenn es um Veränderungsprozesse in der Gemeinde geht. Dass ich mir überlege, was will Jesus eigentlich für Gemeinde? Jeder hat ja irgendwo so seine Vorstellungen davon, wie Gemeinde sollte sein. Die Gemeindeleitung hat ihre Vorstellungen, wir Pastoren haben unsere Vorstellungen, Gemeindeglieder haben ihre Vorstellungen und die sind ja zum Teil nicht gleich. Die sind sehr unterschiedlich. Aber die Gefahr ist gross, dass ich meinen eigenen Traum von Gemeinde zu meiner Vision werde. So wie ich Gemeinde will, so müsste sie dann sein. Aber schaut, Gemeinde ist immer Gemeinde vom Herrn Jesus und nicht Gemeinde von mir. Und darum ist die wichtigste Frage immer, Jesus, was ist deine Vision von Gemeinde? Was willst du für Gemeinde? Und eins weiss ich ganz sicher, Jesus will reife, wachsende, gesunde Gemeinde. Jesus will, dass seiner Gemeinde gut geht, dass Gemeinde wächst, dass Gemeinde sich entfalten kann, dass sie aufblühen kann, dass ihre ganze Schönheit kann erstrahlen kann. Jesus will doch nicht, dass Gemeinde nicht wächst. Sondern Jesus will, dass die Gemeinde wächst. Im Matthäus-Evangelium, Kapitel 16, Vers 18, sagt Jesus, ich will meine Gemeinde bauen. Und das griechische Wort für bauen, oikodomeo, wo Jesus braucht in dem Text, das heisst so viel wie gründen, aufbauen, ausrüsten, rausheben. Jesus will die Gemeinde rauslupfen, rausheben. Er will sie wie einen Schatz heben, dass sie blühen kann. Der Gedanke von Wachstum steckt in dem Wort mit drin. Jesus will Gemeinde bauen, weil Gemeinde Hoffnung ist für eine verlorene Welt. Der Philipp Yancey ist ein amerikanischer Buchautor und Journalist. Wir haben auch ein paar Bücher von ihm oben in der Bibliothek gesehen. Er hat in seinem Buch «Gnade ist nicht nur ein Wort» hat er Folgendes gesagt. Er hat gesagt, eigentlich kann die Welt fast alles, was gemeint kann, auch nur besser. Die Welt kann fast alles, was gemeint kann, auch nur besser. Egal, ob es Bildung ist oder Entwicklungshilfe oder Nahrungsmittelverteilung, da kann die Welt alles auch. Da funktioniert alles auch ohne Evangelium und ohne Jesus. Es gibt nur etwas, wo die Welt niemandem geben kann. Etwas, wo nur die Gemeinde dieser Welt geben kann. Und das ist Gnade. Gnade. Botschaft von der Gnade. Das kann nur die Gemeinde dieser Welt geben. Und weil Gnade das Einzige ist, was unsere Welt verändern kann, was unsere Region, was unser Land verändern kann, darum braucht es Gemeinde. Weil nur Gemeinde, Gesundheit, weil nur Gemeinde Gnade kann in die Region hineinbringen. Je länger, je mehr bin ich davon überzeugt, Jesus will wachsende, starke, gesunde, geistlich fitte, lebendige, vom Heiligen Geist bewegte und auf sein Wort gegründete Gemeinde. Das ist das, was Jesus will. Gemeinden, wo Menschen zum Glauben kommen können. Gemeinden, wo liebevolle, ehrliche Beziehungen gelebt werden können. Gemeinden, wo Menschen zugerüstet werden und geistlich wachsen können. Gemeinden, wo Einsame ein Zuhause finden. Und Gemeinden, wo Jesus die Ehre für alles überkommt. Und schaut, man kann über Gemeindewachstum denken, wie man will. Aber eins ist unbestreitbar. Je grösser eine Gemeinde ist, desto mehr Einfluss kann sie nehmen. Desto mehr Potenzial hat sie, um zu prägen, um Einfluss zu nehmen in einem Gebiet, in einer Region. Jesus will, dass der Gemeinde gut geht, dass unsere Gemeinde gut geht. Jesus will, dass die Gemeinde wächst, auch zahlenmässig, indem Menschen zum Glauben finden, bei uns und durch uns. Der Paulus vergleicht ja Gemeinde und Jesus mit dem Bild von der Brut und vom Bräutigam. Im Epheserbrief, Kapitel 5, Vers 27. Und der Paulus sagt dort, Epheser 5, Vers 27, dass eben Jesus die Gemeinde sich selbst verherrlicht darstellt, damit sie ohne Flecken und ohne Runzeln sei. Jesus will die Gemeinde verherrlichen. Er will, dass die Gemeinde schön ist. Dass sie blüht. Dass sie wächst. Eine Gemeinde, die gesund ist und wo Menschen innerlich wachsen und heil werden können. Das ist seine Vision von Gemeinde. Und ich will, dass sein Bild von Gemeinde auch mein Bild von Gemeinde wird. Weil es ist immer so, dass das nicht meine Gemeinde ist. Sondern ich sage immer wieder, Herr, es ist deine Gemeinde, nicht meine. Es ist deine Gemeinde. Zu dieser Vision gehört Wachstum mit dazu. Aber mit dem Wachstum, das Jesus will schenken, sind Sachen verbunden, wo ich gefragt bin. Und das fängt mit der Haltung an. Mit der Haltung, dass ich zuerst einmal seine Vision von Gemeinde bejahe. Und sage, ja Herr, ich ordne mich deinem Plan unter, den du hast für die Gemeinde. Ich bin bereit, Veränderungen in Kauf zu nehmen. Mit dem Wachstum sind Chancen verbunden, aber eben auch Schwierigkeiten. Und darum möchte ich in einem zweiten Punkt mit euch über Rosen oder Dornen nachdenken. Was Jesus will, ist klar, aber was sehe ich jetzt, wenn es um Gemeinde geht und um Veränderungen? Im Philipperbrief, im 4. Kapitel, Vers 8, da sagt der Paulus, übrigens, liebe Geschwister, alles, was wahr ist, ehrbar, gerecht, rein, liebenswert, wohllautend, wenn es irgendeine Tugend oder ein Lob gibt, das erwägt. Oder der Luther übersetzt da, dem denket nach. Der Paulus sagt, wir sollen unseren Fokus, unseren Blick auf das legen, was positiv ist. Das heisst nicht, dass wir die schwierigen Seiten einfach negieren oder ausblenden oder so tun, als ob die nicht da wären. Dass wenn man eine Rose in der Hand hat, dass man sagt, ah, das ist so eine schöne Blume. Dornen? Nein, die hat keine Dornen. Rösli haben keine Dornen. Nein, nein. Deine Rösli vielleicht schon. Meine haben keine Dornen, meine Rösli. Es piekst zwar ein bisschen, wenn ich so auf und ab fahre, aber Dornen? Nein, nein. Paulus sagt nicht, wir sollen das machen. Die Dornen, die sind sehr wohl da. Aber der Paulus sagt, auf was schaust du? Wem denkst du, über was denkst du nach? Dem denkt nach, dem, was gut ist, dem, was positiv ist. Wenn ich mir anschaue, welches Bild die Bibel von Gemeinde zeichnet, dann ist es zuallererst, da hätte ich ja den Text gehabt, genau. Dann ist es zuallererst einmal ein Bild von unterschiedlichen Menschen und Generationen. Gemeinde, so wie die Bibel Gemeinde beschreibt, ist immer ein Bild von völlig verschiedenen Menschen aus unterschiedlichen Generationen, die einzig und allein durch ihren Glauben an Jesus verbunden sind miteinander. Schaut euch mal einen Moment um. Schaut mal, wer alles da ist. Die meisten von denen, die heute Morgen da sind, würdest du wahrscheinlich gar nicht kennen, wenn du nicht gläubig wärst. Die meisten würdest du gar nicht kennen. Die meisten hättest du wahrscheinlich nie getroffen in deinem Leben. Vielleicht sagst du jetzt, bei den meisten wären wir da gleich. Das wäre nicht so gut, wenn du das würdest sagen. Aber es spielt keine Rolle. Ob dir alle passen oder ob dir nicht alle passen, das spielt keine Rolle. Wir sind hier zusammen, weil Jesus uns zusammengeführt hat. Weil wir an ihn glauben. Und die Verschiedenartigkeit, die Diversifizierung, die in der Gemeinde stattfindet, ist eine riesige Chance für den Einzelnen, weil immer ein vom anderen lernen kann und die Betonung liegt auf ein vom anderen. Und da ist die Rose. Wir können gemeinsam unterwegs sein, können lernen voneinander. Aber Dornen gibt es auch. Es kann zum Beispiel nicht immer alles so laufen, wie es mir passt. Da ist es so in einer Gemeinde. Es kann nicht immer alles so laufen, wie es mir passt. Ich habe so oft, seit ich Prediger bin, höre ich so Sätze, die Leute mir sagen, es stimmt für mich so nicht. Ja, Kollegen, haben das Gefühl, für mich stimmt immer alles? Für mich stimmt vieles nicht. Hier nicht, das Fisp nicht, das Wilchingen, wo wir waren, nicht, auch das Rinneck nicht, wo ich noch gemeindeglich war. Ich habe noch nie eine Gemeinde gehabt, wo ich gesagt habe, jetzt stimmt für mich alles. Das gibt es gar nicht. Ich muss immer wieder neu lernen, es geht nicht nur um mich in der Gemeinde, es geht um ihn. Und wir müssen einen gemeinsamen Weg finden, in aller Unterschiedlichkeit hinein. Es kann nicht sein, dass es in erster Linie einfach für mich passt oder für mich stimmt. Das ist eine Dorne. Aber die Rose ist, ich habe mit Leuten unterwegs, die mir enorm wertvoll sind, die ich schätze. Auch in unserer Gemeinde ist einiges an Rosen gewachsen. Ich denke an neue Gefäße und Formen, die in den letzten Jahren gewachsen sind. Zum Beispiel die Lobpreis-Abend-Gottesdienst, wo seit etwa 2 Jahren oder so, vor meiner Zeit hat das angefangen, findet die statt in der Gemeinde. Und mir ist klar, wir könnten darauf Dornen schauen. Die Dornen von diesen Gottesdiensten sind, es ist kein Gottesdienst am Sonntagmorgen. Für Sumi ist das ganz wichtig. Sonntagmorgen 9:30 Uhr müsste einfach eine Predigt sein. Jetzt ist halt zweimal im Jahr keine. Das ist eine Dorne. Der Musikstil ist vielleicht mitunter eher an ein jüngeres Publikum richtet sich da. Da ist manchmal unkonventionell. Man sucht neue kreative Wege, wie Anbetung und Begegnung mit Jesus stattfindet. Da können Dornen sein. Das sind für mich manchmal auch Dornen. Wir haben auch zum Beispiel so einen Lobpreisabend gehabt. Und danach haben junge Leute bei uns in der Gemeinde gesagt, ja, wir würden gerne einen Tanz vorführen. Ist das okay für dich, Dani? Dann stehe ich da und dann nage ich so auf dem Zahnfleisch rum und denke, muss das sein? Muss das wirklich sein? Ein Tanz in unserer Gemeinde. Ich bin so, das ist jetzt so nicht mein Ding. Aber die Frage ist, auf was schaue ich? Wir haben dann gesagt, mal ist okay, machen das. Die haben da vorgeführt und sie ist, ich bin immer noch nicht der, der jetzt sagt, hurra, in unserer Gemeinde gibt es Tanzgruppen, juhui. Das ist immer noch nicht mein Stil. Ja, ich weiss, es ist nicht mein Stil. Aber was mich wahnsinnig gefreut hat, ist, mit welcher Hingabe, mit welcher Freude, mit welcher Begeisterung die Girls, die Teenie Girls, da zum Ausdruck gebracht haben, was sie empfinden, mit ihrer Art. Die haben mir hier bewusst müssen sagen, auf was schaue ich jetzt? Schaue ich auf die Rosen oder schaue ich auf die Dornen? Rosen, das sind auch neue Menschen, die dazustoßen zur Gemeinde. Neue Gesichter, Menschen, die Jesus kennenlernen, Menschen, die vielleicht nach negativen Erlebnissen mit Christen und Kirchen und Gemeinden ganz neu Vertrauen fassen zum Thema Gemeinde. Und jeder kommt mit seiner Geschichte, seiner Vergangenheit, seiner Prägung. Und ab und zu sind da Typen drunter, die sind für mich stachelig. Ich sage denen immer die Igel. So Igel, oder? Kaktus. Das sind nicht die Ersten, die ich umarme. Kaktus. Für mich sind das Kaktus. Ich bin für einige von euch auch ein Kaktus. Bin ich mir schon auch bewusst. Warum? Weil ich merke, die stören den geregelten Ablauf, den ich mich daran gewöhnt habe. Die passen noch nicht so in mein Konzept hinein, wie ich mich gewöhnt bin. Vieles ist fremd und neu mit denen. Die sind irgendwie so schräg drin. Aber wisst ihr, das sind nicht nur Dornen, das sind auch Rosen. Die Menschen sind wertvoll und wichtig, die haben Bedeutung. Und ich glaube, wir müssen lernen, dankbar zu werden für die Menschen. Nicht zuletzt, weil wir selber Sachen an ihnen lernen, die wir nie würden lernen, wenn es sie nicht gäbe. Kaktus sind wichtig für dich in deinem Leben. Und sie sind wichtig in jeder Gemeinde. Sie tun uns gut, weil wir lernen müssen. Ich denke an Dornen, die ganz generell durch das Wachstum in einer Gemeinde und die Veränderung, die einfach durch das Wachstum passiert, halt kommen. Die Atmosphäre ist plötzlich nicht mehr so familiär. Man kennt plötzlich nicht mehr jeden. Es gibt Sonntag, da kommt man zum Gottesdienst, schaut um und merkt, da gibt es ja Leute, die kenne ich gar nicht. Habe ich noch nie gesehen. Keine Ahnung, wer da ist. Ich weiss nicht, wo die herkommen. Und dann denkt man, ich wünschte, es wäre wieder alles so wie vor 10 Jahren. Wo alles noch klein war und überschaubar. Und dann gibt es Gespräche, wo Leute sagen, in unserer Gemeinde herrscht keine Liebe mehr. Die Liebe fehlt. Das habe ich gern, wenn man da Leute sagen. Die Liebe fehlt, mit dem kannst du einen Pastor gerade erschlagen. Was kannst du da dagegen machen? Fast nichts. Schaut, ich habe den Eindruck nicht, dass die Liebe fehlt. Ich sehe enorm viel Liebe in unserer Gemeinde. Wo passiert? Da und dort. Das Problem ist nicht, dass die Liebe nicht da ist. Das Problem ist, wenn wir wachsen, müssen wir neue Wege finden, wie wir Liebe leben können. Du musst neue Wege finden, wie du in einer wachsenden Gemeinde Liebe kannst leben. Habe ich euch vom Globi schon mal erzählt? Globi bei der Post. Kennt ihr das Büchli? Gut. Der Globi hat ja das Gefühl, Brief bekommen ist etwas Unschönes. Also wartet er und wartet er und wartet er. Und der Pöstler geht jeden Tag Briefli verteilen, nur nie beim Globi. Der Globi kommt nie einen Brief über. Und eines Tages beschwert sich der Globi beim Pöstler und sagt, ich komme nie einen Brief über. Und dann sagt der Pöstler etwas ganz, ganz Wichtiges zum Globi. Jetzt müsst ihr aufpassen. Der Pöstler sagt nämlich, Globi, willst du einen Brief? Dann schreib einen Brief. Und das sage ich oft in der Gemeinde. Willst du Liebe? Dann lebe Liebe. Willst du Freunde? Dann werde ein Freund. Willst du Beziehungen? Dann such Beziehungen. Gang auf Leute zu. Willst du einen Brief? Dann schreib einen Brief. In einer wachsenden Gemeinde wird das immer wichtiger. Beziehungen entstehen nicht mehr einfach von allein. Man muss sie suchen. Man muss vielleicht nach dem Gottesdienst bewusst auf Leute zugehen und sie mal einladen auf eine Tasse Kaffee, indem man sich in ein Team hineingibt, indem man andere vielleicht über Mitarbeit kennenlernt und so weiter. Es braucht Investition. Jeder Rosenzüchter weiss, Rosen brauchen Pflege. Rosen sind enorm zeitintensiv, die brauchen Pflege. Die muss man spritzen, die muss man schneiden, die muss man düngen. Rosenzucht ist Arbeit. Und Rosen in der Gemeinde sind auch immer Arbeit. Damit man nicht nur die Dornen sieht, sondern die Rosen. Das ist Arbeit. Ich denke an Veränderungen, die mit neuen Räumlichkeiten entstehen. Unsere Pläne bezüglich Lamm. Mir ist klar, da kann man auf Dornen schauen. Und Dornen gibt es einen Haufen bei diesem Projekt. Dass wir unser Gebäude hier im Nobs vielleicht umbauen müssen, damit wir es vermieten können, sind Dornen. Die Umstellung, die das mit sich bringt, wenn wir uns irgendwo außerhalb einmieten müssen, sind Dornen. Dass wir unsere lieb gewordene Gemeinde zuhause aufgeben, sind Dornen. Dass wir in einem Saal Gottesdienst feiern, wo vielleicht am Abend vorher noch irgendein riesen Fest stattgefunden hat. Das sehe ich alles auch. Und das sehen wir als GL alles auch. Und wir haben viel, viel Fragen als Gemeindeleitung, immer noch. Es sind ein Haufen Fragen. Es ist noch nichts entschieden. Entschieden ist noch lange nichts. Noch lange nicht. Das sind ein Haufen Sachen, die wir bewegen müssen. Und ich sehe die Dornen. Aber ich will auf die Rosen schauen. Ich will auf die Rosen schauen. die damit verbunden sind. Dass wir für die Leute im Gwatt und in der Region sichtbarer sind. Dass wir Platz überkommen für neue Leute. Dass wir wieder Platz haben, Raum haben, um neue Leute einzuladen. Dass wir gerade im Blick auf Kurs- und Seminararbeit ganz neue Chancen haben, wenn wir mit einem professionellen Restaurant zusammenarbeiten können. Dass wir ein grosses Gebäude haben, ohne dass wir die Last von x Millionen Hypotheken mit uns herumtragen müssen. Das sind Rosen für mich. Natürlich kann man auf die Dornen schauen, aber ich merke, ich komme Bauchweh über, wenn ich zu fest auf die Dornen schaue. Ich will auf die Chancen schauen. Alles, was wahr, gut, ehrbar, gerecht, rein, liebenswert, wohllautend ist, über das will ich nachdenken. Ich kann die Rosen nicht, Dornen nicht negieren. Ich kann sagen, die sind nicht da. Die sind da. Aber auf was wollen wir schauen? Ich habe vor 15 Jahren ein eindrückliches Erlebnis gemacht an einem Kongress in Deutschland. Man hat mit ganz vielen Stilmitteln geschafft an diesem Kongress, mit PowerPoint, mit Flipchart, mit Theater, mit Anspiel, Predigt, Lieder. Das sind alles Stilmittel, die ich kenne. Das ist alles bekannt. Da bin ich gut mitgekommen. Aber plötzlich hat der Referent, das war Bill Heibels, nach einem Vortrag gesagt, ist er so vorgekommen, neben Kanzler, und hat gesagt, jetzt wird uns ein von unseren Sängern wird uns ein Lied vorsingen. Und gleichzeitig wird eine Tänzerin, wird das, was im Text gesungen wird, wird das vorne tanzen. Und dort hat es schon angefangen bei mir mit dem Tanzen. Bis so enttäuscht gewesen. Ja, jetzt ist das so ein guter Kongress gewesen. So etwas Tolles. Ich habe so viel profitiert und jetzt machen die da alle kaputt. Mit dieser Frau, die hier tanzt. Und habe gemerkt innerlich, das ist mir fremd, das kenne ich nicht, wie wird das rauskommen? Und ich habe nur noch Dornen gesehen. Und mit versteinertem Gesicht bin ich da gehockt, so mit verschränkten Armen, kritischem Blick, eine Augenbraue so ein bisschen oben, oder? Habe ich dem zugeschaut, ja, bin gespannt, was da kommt, oder? Und während der Sänger das Lied gesungen hat, hat die Frau das tanzend ausgedrückt und dargestellt, mit Jazz-Tanz-Element, mit Elementen aus dem klassischen Ballett, ganz klassisch, mit Gesten, mit Blick, mit theatralischem Element. Und plötzlich merke ich, wie mir da aus meinem zugekniffenen Auge ein Tränchen runterkullert, weil mich das so bewegt und berührt hat. Dort habe ich etwas gemerkt von dem, was passieren kann, wenn man lernt, die Rosen sehen und nicht nur Dornen. Ich bin heute noch kein Tänzer. Das ist heute noch nicht mein Ausdruck, zum Gefühl zum Ausdruck zu bringen. Ich habe viel lieber Musik oder Wort oder so, aber ich habe gelernt, auch das kann ansprechen, auch das kann ein Weg sein, wo Menschen berührt werden. Ihr Lieben, letztlich geht es darum, auf was wir schauen. Und meine Frage ist, bist du bereit, auf die Rose zu schauen? Bist du bereit, auf die Chance zu schauen? Oder schaust du nur auf die Dornen? Auch wenn es bedeutet, dass wir als Gemeinde Veränderungsprozesse durchmachen. Auf was schaust du? Zum Dritten. Wenn es um Veränderung geht, dann geht es immer um Sicherheit. Und da ist letztlich die Frage, die wichtig ist. Wo findest du Sicherheit? Veränderung macht immer Angst. Veränderung heisst, man muss Liebgewordenes loslassen. Und übrigens, ich habe zum Beispiel Veränderung gar nicht so gern. Frank und ich haben einen Persönlichkeitstest gemacht miteinander bei einem Pastor vom Bund FEG, um herauszufinden, wie sie mir gewickelt beide, wie funktionieren wir. Und bei mir ist herausgekommen, ich brauche, zum können arbeiten, brauche ich ein Umfeld, wo Veränderung jederzeit möglich ist. Alles muss möglich sein. Sonst ist mir nicht wohl. Aber interessant ist, in dem alles ist möglich, mache ich fast keine Veränderungen. Gibt es fast keine Veränderungen, die ich initiiere. Dann hat mich dann der Pastor gefragt, was ist deine Liebe, wie gehst du in die Ferien? Dann habe ich ihm gesagt, wir haben einen Wohnwagen. Dann hat er mir gesagt, siehst du, das ist genau das. Du musst wissen innerlich, du könntest jederzeit überall hin in die Ferien gehen. Dann habe ich gesagt, ja, aber ich gehe jedes Jahr an den gleichen Ort. Immer auf den gleichen Stellplatz. Ihr lacht jetzt, aber wir gehen immer an den gleichen Ort, auf den gleichen Stellplatz. Und das gibt mir, das ist komisch, aber das gibt mir eine gewisse Sicherheit. Das gibt mir Sicherheit. Und wenn wir das erste Mal neu miteinander hingehen, das erste Mal ist nicht gut. Das zweite Mal ist es schon gut, wenn ich wieder gehe, aber das erste Mal ist unsicher. Lieb geworden, bekannte Formen, bekannte Gesichter, das gibt uns Sicherheit. Und wir werden oft unsicher, wenn wir an einem anderen Umfeld sind und uns wieder gewöhnen müssen. Und die Frage ist, was gibt dir Sicherheit? Sind es Formen? Sind es Gewohntes? Oder ist es Jesus? Ich glaube, nur wer Sicherheit findet im unveränderlichen Christus. Und Hebräer 13, Vers 8, da zeigt ja der Verfasser vom Hebräerbrief, Christus ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Nur wenn wir im unveränderlichen Christus Sicherheit finden, nur dann können wir Veränderungsprozess zulassen. Menschen, die ihre Sicherheit in Jesus finden, können Sachen loslassen und Veränderung zulassen, weil sie wissen, an meiner Sicherheit ändert das nichts. Das Umfeld kann sich ändern, die Formen können sich ändern, der Ort, wo ich meine innere Sicherheit finde, der bleibt gleich. Da ist immer Jesus. Und egal, auch wenn die ganze Welt sich ändert, mein Herr bleibt gleich. Wo findest du Sicherheit? Ich will bewusst lernen, meine Sicherheit in Jesus zu finden. Dann bleibe ich flexibel, auch wenn es um die Gemeinde geht. Dann bin ich in der Lage, mir Blumen anzuschauen, wo vor mir steht. Wer seine Sicherheit nicht in Jesus findet, der hat Angst, sich eine Rose überhaupt anzuschauen, weil er vielleicht denkt, Blumen, die müssen daherkommen wie Sonnenblumen. Nur Sonnenblumen sind überhaupt, da sind ja keine Blumen da, oder? Wenn da Blumen wären, wären sie gel. Blumen sind grundsätzlich immer gel. Weisse Blumen kenne ich nicht, lasse ich mich nicht darauf ein. Versteht ihr? Nur wer seine Sicherheit in Christus findet, kann Veränderungsprozess positiv angehen. Solange ich merke, es geht um Jesus, will ich dabei sein bei dem, was läuft. Und wir kommen zurück zum Paulus, ein Mensch, der seine Sicherheit komplett in Jesus gefunden hat, wo ausschließlich in der Gnade und in der Liebe von Jesus geruht ist und sich nicht von dem definiert hat, wann er Erfolg hat, sondern oder von seiner Prägung von der Vergangenheit, sondern wo sich an Christus orientiert, an Christus allein. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, was das für ein gesetzestreuer, ultrakonservativer Jude, wie der Paulus bedeutet hat, umzudenken und plötzlich mit Heiden an einem Tisch zu sitzen und mit denen zu essen. Ihr könnt euch das nicht vorstellen. Das war bahnbrechend für den Mann. Da hat der Mann in 30 oder 40 Jahren, wir wissen ja nicht genau, wie alt er war, als er Jesus kennengelernt hat, aber in 30 oder 40 Jahren hat er das noch nie gemacht. Und plötzlich sagt er, ich bin der Jude wie ein Jude geworden, damit ich Juden gewinne. Ich bin denen, die unter dem Gesetz sind, geworden wie ein, der unter dem Gesetz ist, damit ich die, die unter dem Gesetz sind, gewinne. Denen ohne Gesetz bin ich geworden wie ein ohne Gesetz. Ich bin nicht gesetzlos, sagt er. Ich bin unter dem Gesetz Christi. Aber ich bin bei denen geworden wie ein ohne Gesetz, damit ich die gewinne ohne Gesetz. Der Schwache bin ich ein Schwacher geworden, damit ich Schwache gewinne. Ich bin allen alles geworden, damit ich alle auf einige Arten kann retten kann. In unserem Leitbild haben wir das so formuliert und auf den Einzelleben gebrochen. Wir haben geschrieben, ich will eine wachsende und alltagsrelevante Gemeinde als Chance sehen und mich bewusst daran freuen. Neue Menschen bereichern mich, weil sie den Glauben unter Umständen auf andere Art und Weise erleben, erfahren und ausdrücken, als ich es mich gewohnt bin. Zum Beispiel durch Tanzen. Wachstum kann bedeuten, dass Strukturen und Formen angepasst werden müssen. Liebe ist immer bereit, neue und mitunter unkonventionelle Wege zu gehen, um Menschen zu erreichen. Oder eben, anders ausgedrückt, ich will auf die Rose schauen, nicht auf die Dornen. Und meine Frage ist, bist du bereit? Bist du bereit, auf die Rose zu schauen? Wir werden miteinander ein Lied singen, und mir in der Predigtvorbereitung gerade letzte Woche wieder enorm wichtig geworden ist, wo ich das Gefühl habe, das ist für mich die Hymne von der Unveränderlichkeit in der evangelikalen Welt. Die Hymne schlechthin vom von der Sicherheit. Wo finde ich Sicherheit? Wie kann ich Sicherheit in Christus finden? Ich lade ein, dass er da aufsteht und das stehend mit uns singt. Und eigentlich sollte er da fast noch die Hand aufs Herz legen bei diesem Lied. Wir singen miteinander Sterne, auf den ich schaue.